Ja, das Johannesevangelium wieder, das dritte Kapitel. Ist bestimmt schon gesagt worden, dass es das jüngste Evangelium ist. So um 110 ist es etwa geschrieben worden. Und man hat jetzt, hat Hermann gelesen, ein kleines Fragment vom Johannesevangelium gefunden. Wirklich so ein kleinen Fetzen, datiert auf etwa 110 Jahre. Ja, also finde ich immer toll, wenn sowas passiert. Es ist anders als die Synoptiker, als Matthäus, Markus und Lukas, die ja Berichte vom Leben und Wirken Jesu sind, die sind Berichte. Das Johannesevangelium ist aus Predigten entstanden, aus Predigten, die Glauben wecken wollen. Es werden auch Geschichten erzählt, häufig ein bisschen kürzer. Denn also, ob sie genauso stattgefunden haben, das ist so dem Verfasser vom Johannesevangelium gar nicht so wichtig. Also ich werde aber trotzdem mit dem Text so umgehen wie mit den Texten aus den Synoptikern. Also das ist eben, dass der Text selber auch schon wichtig ist. Also heute Johannes 3, ich möchte mit so einer kleinen Begebenheit anfangen. Eine Mitarbeiterin beim Frühstückstreffen erzählte, dass beim letzten Frühstückstreffen eine Teilnehmerin an ihrem Tisch, als die Referentin da so davon erzählte, welche Hilfe sie durch den Glauben an Jesus bekommt, um mit der Diagnose und mit den Schüben ihrer Krankheit MS umzugehen, welche Hilfe sie dadurch bekommt und welche Zuversicht sie dadurch bekommt und die Freude am Leben nicht verliert. Und dass eine Tischnachbarin dann in der Pause am Tisch bei den Gesprächen so fast empört gesagt hat, also Gott kann sich doch nicht um jeden kümmern, das ist doch nur naiv. Wie gehen wir damit um, wenn jemand uns so kommt? Also in der Bibel, gerade im Johannesevangelium im dritten Kapitel, da wird von einem Gespräch berichtet, das auch durch eine provozierende Aussage beginnt. Also nicht durch so eine, wie ich genannt habe, sondern es ist so eine Höflichkeitsfloskel, die aber auch Jesus provozieren soll. Das ist das Gespräch von Nikodemus, einer von den Pharisäern, mit Jesus. Er kommt zu Nachtzeit zu Jesus, vielleicht um nicht gesehen zu werden, wie er zu diesem Wanderprediger Jesus geht, oder weil einfach die Nacht die beste Zeit ist für ein langes, ungestörtes Gespräch, wir wissen es nicht. Er kommt jedenfalls zu Jesus und ich lese aus dem dritten Kapitel die Verse 1 bis 8. Einer von den Männern des jüdischen Gerichtshofes war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. Meister, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Deine Taten beweisen, Gott ist mit dir. Darauf erwiderte Jesus, ich sage dir eins, Nikodemus. Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Verständnislos, fragte der Pharisäer, was meinst du damit? Wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Aber Jesus wiederholte nicht nur, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wer nicht umkehrt und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches, vergängliches Leben zeugen. Aber der Geist Gottes gibt das Neue, das ewige Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie bei dem Wind. Er weht, wie er will. Du spürst ihn auch, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So kann man auch nicht erklären, wie diese Geburt aus Gottes Geist vor sich geht, obwohl jeder ihre Auswirkung spürt. Ja, Herr, und öffne du unsere Herzen, dass wir erkennen durch dich, durch deinen Geist, was du uns persönlich sagen willst. Amen. Also dieses Gespräch wird bis zum 21. Vers fortgesetzt, wo immer wieder dieselben Aussagen mit immer neuen Worten wiedergegeben werden. Deswegen habe ich mich jetzt beschränkt auf, dass es mit Vers 8 beendet ist. Also Nikodemus ganz, ganz großspurig, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Die Pharisäer wissen. Sie studieren die Schrift, sie wissen viel, sie bilden sich viel drauf ein. Und was sagt Jesus darauf? Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Was für eine Antwort auf diese Aussage des Nikodemus. Der hat doch überhaupt nichts von Gottes Reich gesagt. Wie kommt Jesus davor, ihn so zu brüskieren, ihn so vor den Kopf zu stoßen? Das vorangegangene Kapitel 2 endet mit dem Satz: Jesus wusste, was im Herzen jedes Menschen vor sich geht. Und ich könnte mir denken, er kannte die eigentliche Frage von Nikodemus. Er wusste, was dieser Nikodemus auf dem Herzen hatte, wonach er sich sehnte, und darauf antwortet er. Denn wenn man mal das ganze Kapitel bis zu Vers 21 liest, ist das ganze Gespräch die Antwort auf die Frage: Wie kann ich an dich, Jesus, glauben? Wie kann mein Leben neu werden? Und er wusste, wonach Nikodemus sich sehnte, und darauf antwortet er es. Wonach sehnt sich Nikodemus? Was hat Jesus wohl entdeckt? Wonach sehnt er sich? Er sehnte sich nach neuem Leben. Und das ist so mein erster Gedankengang. Sehnsucht nach neuem Leben. Nikodemus hat Jesus erlebt. Er hat die Tempelreinigung erlebt. Er hat viele Heilungswunder erlebt. Er hat erlebt, mit welcher Weisheit Jesus auf die Fangfragen der Pharisäer antworten konnte. Er hat erlebt, wie er die Frage nach dem wichtigsten Gebot beantwortet hat. Und es hatte ihn fasziniert, mit welcher selbstverständlichen Autorität Jesus die Antwort gab. Das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seinen Mitmenschen lieben wie sich selbst. Ja, das war das wichtigste Gebot, das wusste er. Aber mit welcher Hingabe Jesus davon sprach, das war besonders. Man spürte, dass diese Hingabe an Gott sein ganzes Leben prägte. Er sprach von Gott auf eine Weise, die neu war, als ob er Gott persönlich kannte. Man spürte ihm einfach ab, wie sehr er Gott liebte. Mit welcher Kraft, mit welcher Freude und Gewissheit darüber, dass Gott sein ganzes Leben erfüllte und wie er von der Liebe Gottes sprach, wie er ihn seinen Vater nannte. Gott der Vater, nicht nur der Herr. Man spürte ihm ab, dass diese Liebe Gottes einfach sein ganzes Leben prägte und es ihn einfach empört hatte zu sehen, wie der Tempel durch Kommerz entweiht wurde. Und man spürte ihm ab, wie diese Liebe auch seinen Umgang mit Menschen prägte, mit welcher Liebe er der Ehebrecherin, die ihm so vorgeführt wurde, begegnete und dadurch die Pharisäer beschämt hatte, auch ihn selbst. Mit welcher Liebe er den vielen Menschen in Not, den Blinden, den Gelähmten, den Aussätzigen begegnete, ja selbst den Zöllnern und den Sündern. Es gab für Jesus keinen Menschen, dem nicht Gottes Liebe und auch nicht die Liebe von Jesus galt. Dieser Jesus, voller Liebe, voller Hingabe, voller Weisheit, voller Vollmacht, was war das für ein Mensch? Und vielleicht dachte Nikodemus an die prophetischen Worte in der Schrift, an mehreren Stellen, zum Beispiel im Buch Hesekiel, wo es heißt, im Hesekiel im 36. Kapitel: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein fleischernes Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. War Jesus dieser neue Mensch mit dem neuen fleischernen Herz, mit diesem neuen Geist? War er der Messias, mit dem die neue Heilszeit beginnen sollte? Konnte er, Nikodemus, auch ein neuer Mensch werden? Ein Mensch, der nicht nur sagt, wir wissen, der so viel Kopfwissen hat, das keine lebensverändernde Kraft hat, der sich so bemühte, alle Gebote genauestens zu befolgen, dem aber bewusst wurde, wenn er Jesus ansah, dass er, Nikodemus, immer noch dieses versteinerte Herz hatte und Gott nicht von Herzen liebte und seine Mitmenschen, gerade auch die Zöllner und Sünder, und sich selbst schon gar nicht, wenn er ehrlich war. Wie sehr wünschte er sich dieses neue Herz und dann neu mit Gott leben zu können. Vielleicht haben wir in unserem Leben auch diese Sehnsucht nach einem neuen Leben gehabt oder wir haben sie noch. Wir lernten Menschen kennen, die voller Vertrauen mit Jesus lebten, die ganz natürlich mit Jesus sprachen, wenn sie beteten. Man spürte ihnen ab, sie kannten Jesus, sie liebten ihn, sie vertrauten ihm und sie erfuhren ihn. Und das hatte Auswirkungen auf ihr ganzes Leben und sie lebten anders. Also ich lernte während des Studiums solche Menschen kennen in der SMD in Hamburg. Ich hatte vor dem Studium so ein ganz schweres Jahr in Hamburg erlebt und erfuhr jetzt, wie diese Studenten so ganz im Vertrauen auf Gott lebten. So im Vertrauen auf Jesus leben können, wie sehnte ich mich danach? Meine Frage war nur, wie mache ich das? Wie kann es geschehen? Was kann ich tun, um Jesus zu vertrauen? Also ich kam nicht auf die Idee, jemanden zu fragen, aber ich ging weiter zum Hauskreis, zum Mittagsgebet und sagte manchmal in Gesprächen so, also ich als 50-prozentiger Christ würde das so sehen. Keiner ist drauf eingegangen. Keiner hat mir gesagt, wie ich ein 100-prozentiger Christ werden könnte. Also im Nachhinein war ich sehr dankbar dafür, denn so konnte Jesus mir das selbst, da selbst die Antwort geben. Und er gibt sie auch dem Nikodemus, wenn er sagt, wer nicht durch Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Kann nicht in Gottes Reich kommen und kann auch nicht erkennen, dass ich nicht nur der begnadete Lehrer bin, von Gott gesandt, sondern kann erkennen, wer ich bin, der Messias, der Heiland. Mein zweiter Gedankengang deswegen, das neue Leben finden kann man nur, wenn man durch Gottes Geist, nur durch Gottes Geist kann man das neue Leben finden. Nur durch Gottes Geist kann man Jesus erkennen. Und das ist wie eine neue Geburt. Der zweite Gedankengang, das neue Leben finden durch Gottes Geist. Jesus sagt, wer nicht neu von oben geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Und diese Aussage, die wird jetzt bis zum Vers 21 immer neu formuliert. Man kommt in Gottes Reich, das heißt, man hat das neue, das ewige Leben. Man wird nicht verurteilt. Man ist nicht verloren. Man tritt in das Licht ein. Man sieht voll Vertrauen auf den Menschensohn. Man glaubt an Jesus. Man vertraut auf Jesus. Sind alles Aussagen, die das ausführen, in Gottes Reich kommen. Man glaubt an Jesus. Man vertraut ihm. Neu geboren werden, sagt Jesus. Und Nikodemus reagiert verständnislos und sehr brüsk. Wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Erde kommen. Man kann das so auffassen, als ob er die Worte von Jesus bewusst missversteht und ins Lächerliche zieht. Aber man kann auch darin seine Verzweiflung sehen, wie er aufschreit. Wie er schreit, ja, das ist es ja eben. So ein radikaler Anfang, so eine Neugeburt ist doch für einen erwachsenen Menschen wie mich unmöglich. Zwar sprechen die Propheten in den Schriften davon, wie der Hesekiel, der spricht ja auch vom neuen Geist. Ich habe mir es immer gewünscht. Wie habe ich gebetet, wie habe ich gefastet? Äußerlich war ich ein frommer Mensch, aber mein Herz blieb im Grunde unberührt und hart. Und wenn ich ehrlich bin, konnte ich nicht Gott lieben von ganzem Herzen, konnte ihm nicht den Ehrenplatz in meinem Leben geben. Und meinen Nächsten und mich selbst konnte ich schon gar nicht lieben. All mein Bemühen war umsonst. Wie kann ich denn verändert werden? Wie kann ich denn neu leben? Ja, und Jesus gibt Nikodemus recht. Er sagt, das stimmt. Menschlich gesehen ist es unmöglich, in dieses neue Leben zu kommen. Du kannst nicht aus eigener Kraft an mich glauben. So wie ein Kind auch nicht aus eigener Kraft von sich aus auf die Welt kommen kann. Die neue Geburt kann wirklich nur durch Gottes Geist geschehen. In der Lutherbibel heißt es auch hier durch Wasser und Geist. Nur Gottes Geist weckt den Glauben an mich, den Messias. Und wie der Geist Gottes das bewirkt, das ist ein Geheimnis. Wie beim Wind, der weht, wie er will. Entschuldigung. Es gibt eine Bibelstelle, auch bei Hesekiel, die diesen geheimnisvollen Vorgang beschreibt. Also ich will sie ruhig mal vorlesen. Da ist der Prophet Hesekiel, der ein Bild hat. Er sieht eine Ebene voller toter Knochen und hört die Stimme Gottes. Ich lese Hesekiel im 37. Kapitel. Der Herr fragte mich, sterblicher Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr mein Gott, das weißt du allein. Da sagte er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf, hört, was der Herr euch sagt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr lebendig werdet. Damit neues Leben entsteht. Damit ihr glaubt und erkennt, ich bin der Herr. Gottes Geist, Gottes Atem muss auch Nikodemus erreicht haben. Das wird hier nicht berichtet. Er verschwindet einfach aus dem Gespräch und Jesus spricht weiter so in Selbstzeugnissen. Aber er taucht noch zweimal im Johannesevangelium auf. Im 7. Kapitel, da outet er sich in gewisser Weise als Anhänger Jesu, als Fürsprecher Jesu. Als die Pharisäer planen, Jesus ohne Prozess umzubringen, da protestiert er. Und im 19. Kapitel ist auch die Rede von ihm, dass er 100 Pfund Myrrhe und Aloe gemischt, so eine Mischung daraus, zur Einbalsamierung des Leichnams Jesu bringt. Also der Heilige Geist hat ihm den Glauben an Jesus geschenkt. Er ist ein Christ geworden. Der Heilige Geist hat auch mich auch erreicht, sonst würde ich nicht hier stehen. Ich habe ja erzählt, wie sehr ich mir wünschte, so wie die anderen, Jesus vertrauen zu können. Aber ich wusste nicht, wie. Meine Frage war wirklich, wie mache ich das? Ich blieb weiter natürlich in der Studentengruppe, nahm am Hauskreis teil, am Mittagsgebet, in Mitarbeiterstunden. Ich las die Bibel, ich betete, ich wusste allmählich einiges, aber ich wusste auch, das war kein Glauben, das war Wissen. Und dann war ich auf einer Freizeit, das habe ich hier bestimmt schon dreimal erzählt, da wo mich der Heilige Geist erreichte durch ein so bekanntes Wort aus dem 43. Kapitel von Jesaja, das ich damals aber nicht kannte. Dieses Wort, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das schlug wirklich ein bei mir. Das war Gottes Stimme für mich. Ich hörte richtig, wie er damit sagte, Helga, ich kenne dich doch schon lange. Ich warte schon lange auf dich. Du brauchst nur Ja zu sagen. Und dann fängt dieses Leben an. Dann gehörst du zu mir, dann vertraust du mir. Und das tat ich dann. Ich ging in ein stilles Kämmerlein. Das war also sehr profan, die Toilette, wo ich alleine sein konnte, und betete. Und das war mein Geburtstag als Christ. Bei euch war das vielleicht ganz anders. Vielleicht habt ihr ihm schon als Kind vertraut, so wie Heiner Rust, der mal von sich sagte, es gab nie eine Zeit, wo ich nicht vertraute. Vielleicht war es auch ganz anders, wie ihr zum Glauben gefunden habt und erinnert euch gar nicht mehr so richtig an die Umstände und das Vertrauen ist dann langsam gewachsen. Bei jedem, denke ich, ist es anders. Glauben an Jesus, ihm vertrauen, Kind Gottes werden. Und so ein Kind, das muss natürlich wachsen, muss sich allmählich entwickeln, ist auch Bedrohung ausgesetzt, sodass das Vertrauen nicht wächst und sich dieses Leben nicht entfaltet und vielleicht alles nur eine kurze Episode ist und keine Bedeutung fürs Leben hat. Wie gut, wenn wir diesen neuen Weg nicht alleine gehen. Und darüber haben wir ja sehr ausführlich gesprochen beim Leben im Geistseminar. Wie gut, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben, die Zweierschaften oder die Hauskreise oder die Gruppen, also unser Paulustreff oder Gemeinden. Und wir dürfen dann erfahren, dass der Heilige Geist natürlich jetzt nicht aufhört, in unser Leben hinein zu funken. Er verändert uns. Er lässt die Liebe zu Jesus, er lässt das Vertrauen auf ihn wachsen. Er wird immer mehr Mittelpunkt unseres Lebens, unser Schatz. Er macht uns ihm selbst immer ähnlicher. Allmählich. Wir kennen die Stelle aus dem Galaterbrief, wo es heißt, der Heilige Geist bringt in unserem Leben dann nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Es gibt eine andere Übertragung von dieser Stelle, die ich immer so noch aussagefähiger macht, wo es heißt, die Frucht des Geistes ist Jesus ähnlich zu werden. Jesus, der ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ihm ähnlich werden. Und das geschieht allmählich. Vielleicht wird uns irgendwann mal plötzlich bewusst, das war gestern wirklich so eine ganz schwierige Situation. Aber ich konnte ja ruhig bleiben. Das war wirklich ein Wunder. Also vor 2 Jahren hätte ich noch ganz anders reagiert. Allmählich verändert uns der Heilige Geist. Und ich glaube, wir alle sind so, dass wir in bestimmten Dingen uns wünschen, ach, wenn da doch allmählich mehr Veränderung geschieht. Also Hermann Weiß ein Lied davon zu singen. Der Heilige Geist kommt auch besonders hilfreich in unser Leben hinein in schwierigen Situationen, wo wir ihn besonders brauchen, wo es um Entscheidungen geht oder wenn wir mit unseren Kräften am Ende sind oder wenn wir keine Hoffnung mehr haben. Wie oft lässt er dann so Worte der Bibel aufleuchten oder Liedworte aufleuchten, die uns den Weg zeigen, uns ermutigen, uns neue Kraft geben, Hoffnung und Zuversicht stärken. Also bei stillen Tagen in Bursfelde haben wir vor 2 Jahren mal die Aufgabe bekommen, so einen Zahlenstrahl mit Jahreszahlen zu malen. Also unser oder meiner war natürlich sehr lang mit 80 Jahren. Und da denn mal einzutragen, wann wir das Wirken des Heiligen Geistes besonders erfahren hatten. Vielleicht zum ersten Mal oder auch danach, woran wir uns noch erinnern. Also ich trage mir das manchmal in die Bibel ein, solche Geschehnisse, oder ins Tagebuch. Und wie das war. Und das so wahrzunehmen und vielleicht auch mal aufzuschreiben, also hier zu notieren auf diesem Zahlenstrahl, aber auch mal aufzuschreiben, wie das war und welche Hilfe das war. Und dafür zu danken. Das stärkt unser Vertrauen und macht uns so zuversichtlich und auch erwartungsvoll für die Zukunft. Denn gerade, also ich meine, wir sind in einem Alter, wo wir wissen, das kann sehr schwierig werden. Wir haben jetzt viele Begegnungen mit Gleichaltrigen gehabt, wo wir einfach nur uns wundern, dass es uns gut geht. Aber natürlich, das wird auch anders werden. Und wir beten jetzt schon dafür immer wieder, dass der Heilige Geist uns auch dann festhält. An Jesus glauben und neues Leben haben, durch den Glauben an ihn, durch den Heiligen Geist. Ich möchte auf dieses kleine Beispiel beim Frühstückstreffen zurückkommen. Ihr erinnert euch an diese Bemerkung, Gott kann sich doch wirklich nicht um jeden kümmern. Und also das ist doch naiv zu glauben. Die Mitarbeiterin sagte, sie hatte in diesem, was die Teilnehmerin vom Frühstückstreffen da sagte, sie hätte ganz viel Bitterkeit herausgehört und auch Sehnsucht, solche Hilfe doch auch mal zu erfahren. Und dass sich wirklich ein gutes Gespräch entwickelt hatte dann. Und sie hat sie dann in die Gemeinde eingeladen und die war auch gekommen, war auch dann zum Gottesdienst gekommen, fing dann auch an, in der Bibel zu lesen, das Vaterunser zu beten. Aber dann erlebte sie, wie ihr die Wohnung von jetzt auf gleich gekündigt wurde. Sie erlebte auch, wie sie sehr schnell eine neue Wohnung fand, dass da Leute waren, die ihr halfen beim Umzug, dass sie sehr bald alles eingerichtet hatte. Und sie hatte dann erzählt, dass sie danach so richtig zufrieden in ihrer Wohnung saß. Und so staunte komisch. Ich bin die ganze Zeit ruhig geblieben, obwohl ich mir sonst immer so viel Sorgen mache, um jedes bisschen mir Sorgen mache. Und ich bin ruhig geblieben. Und blitzartig kam der Gedanke, das kann nur Gott gemacht haben. Er hat mir die Ruhe gegeben. Er hat sich wirklich um mich persönlich gekümmert. Ja, und das war für sie der Anfang ihres Glaubens, sozusagen ihr Geburtstag durch den Heiligen Geist. Amen.